Ich hoffe nur, dass, naja, hier kann ja kaum einer rausfallen. Es ist höchstens vom Stuhl fallen. Ja, mein Name ist Horst Krüger. Krüger ist ein alter deutscher Begriff von einem Menschen, der im Krug den Leuten aus dem Krug ausschenkt. Und das hat wohl irgendwo eine Bedeutung, auch für mein Leben. Irgendwann hat der Herr mich berufen, und es war in Los Angeles, 1963, Anfang Januar. Und da habe ich die Berufung bekommen, das Wort Gottes zu lehren. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater, der Gerhard Krüger, ich weiß nicht, ob der Name euch bekannt ist, der Gerhard Krüger, der war ja nun mit dem Hermann Zeiss auch ziemlich gut bekannt. Die haben sich oft getroffen, haben auch die Klingen gekreuzt. Ich kann mich noch erinnern, wie wir mal zu der Einweihung in Solingen-Ohligs gefahren sind. Da war ich ja noch jung. Ja, ich habe ihn auch gehört, diesen Mann Gottes. Vater hat mich natürlich unterwiesen. Ich habe die Bibel mit 8 Jahren durchgelesen, aber nicht aufgrund dessen, dass mein Vater mich anleitete, sondern weil ich sie in der Schweiz geschenkt bekam. Als ich dort mal in Kur war, als Biafra-Kind sozusagen, ich war total abgemagert durch den Krieg, und so kam ich in die Schweiz und kriegte dort von den Geschwistern eine Bibel. Wir saßen morgens, bevor ich in die Schule ging, ich bin in der Schweiz in die Schule gegangen, dann habe ich natürlich auch das Schweizerdeutsch gelernt, oder, in Appenzell. Ja, und dann habe ich da die Bibel bekommen. Und jeden Morgen, bevor ich in die Schule ging, las jeder einen Abschnitt aus der Bibel. Da, das war spannend, das war toll. Ich wusste ja nur, mein Vater hat die Bibel auch vorgelesen, natürlich bei uns am Tisch. Aber ihr wisst, wie das so ist mit den Vätern, ne? Die sind ja bekannt. Und dann habe ich die Bibel genommen, habe mich auf den Holzstoß gelegt, und hat nur ein paar Monate gedauert, aber habe ich die durchgelesen gehabt. Und war kein Wunderkind, war ganz normal, dass jeder von uns mit 8 Jahren doch schon lesen konnte. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Bibel lesen. So habe ich die Bibel immer wieder auch durchgelesen in verschiedensten Übersetzungen. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht, viel Freude gemacht. Und dann kam ich immer drauf, Mann, was heißt das? Dann gucke ich bei Luther, und dann gucke ich bei Elberfeld, und dann gucke ich bei Couch, und dann gucke ich bei. Das hat mich alles nicht so befriedigt. Dann habe ich immer gesucht. Ah, dann habe ich mir die Frommen angeguckt, da habe ich gesagt, mit denen ist eh nichts los. Und lass es sein, mach deinen Job. Und dann habe ich Betriebswirtschaft gemacht, ich habe mehrere Sprachen gesprochen, habe dann als Fremdsprachenkorrespondent eine Weile gearbeitet, weil ich mein Geld fürs Studium verdienen wollte, für die Uni. Und naja, und dann habe ich klassischen Gesang studiert. Ich hatte dann Lieder, Opern gelernt, so, naja, Bariton. Und meine Lehrerin war die Primadonna gewesen in Berlin an der Oper, und so war ich dann ihr Schüler, und wir hatten eine große Zeit, und ich konnte immer kommen, wann ich wollte, und sie hatte mich schon fast dazu überredet, dass ich dann die Karriere mache als Opernsänger oder Kammersänger, wie auch immer. Und dann bin ich auf Reise gegangen mit meinem Vater nach Amerika. Vater hatte ja in Polen gearbeitet und in Deutschland nach dem Krieg, vor dem Krieg in Polen, nach dem Krieg in Deutschland. 25.000 Menschen hatten sich in den 30er Jahren in Polen bekehrt in der Pfingstbewegung. Das ist was. 25.000. Und viele, Vater war ein Erweckungsprediger, und da haben sich viele bei ihm bekehrt und hatte eine unglaubliche Personenkenntnis. Und so waren viele ausgewandert nach dem Krieg, die er nach dem Krieg gesammelt und hier in Gemeinden gesammelt hatte und Gemeinden gegründet hatte. Und dann hat er die dann in Kanada besucht, USA, und dann eines Tages sagt er, komm, ich fahre ein halbes Jahr darüber. Willst du mitfahren? Da habe ich gesagt, ist gut, mache ich. War noch nicht verheiratet, verlobt. Und es war gerade so vor dem Studium. Und dann bin ich mitgefahren. Er hat gepredigt, ich habe dann gesungen, wie das in Amerika so üblich ist. Und dann hat es mich erwischt. Ja, dann habe ich die Berufung bekommen. Das war interessant, will ich aber weiter nichts sagen. Dann traf ich einen Mann, der hatte 1, 2, 3 Doktortitel in Theologie. Bescheidener Mensch, der arbeitete in Kanada als Lagerarbeiter. Der fegte das Lager, räumte Sachen ein. Und als ich zu ihm ins Haus kam, stolperte ich über all die Bücher, tausende Bücher. Und wir sprachen miteinander und dann hat er mir etwas gesagt. Du musst Quellen lesen. Quellen. Nicht Kommentare über Kommentare und abgeschriebene Kommentare. Lies Quellen. Wie komme ich an Quellen? Naja. Und dann, ja, es war eine lange Zeit. Dieser Gedanke hat mich immer bewegt. Später bin ich 20 Jahre in Brasilien gewesen, habe dort als Missionar gearbeitet in einer großen deutschen Kolonie. Dort gibt es Millionen Deutsche, die zwischen 1824 und 1930 ausgewandert sind nach Brasilien, aus Deutschland und aber auch aus Polen und Wolinien. Und vor 22 Jahren sind wir dann zurückgekommen. Wir haben dort Gemeinde gebaut und viele Menschen zum Herrn führen dürfen durch Gottes Gnade. Aber immer wieder war es in mir, Mensch, du musst an Quellen rankommen. Und ich habe Hebräisch, Griechisch gelernt und ich hatte mir einen Privatlehrer genommen für Griechisch, als ich Zivi war, nach meiner Amerika-Reise mit meinem Vater. So. Dann komme ich 1991 nach Israel. Ich war 1980 schon mal dort. Ludwig Schneider hat mich gebeten, sing doch ein bisschen für uns und für unsere Gruppen. Und dann habe ich halt gesungen. Ich habe also wenig hebräische Lieder drauf. Das muss ich sagen. Warum? Nicht, weil ich zu faul bin, sondern weil ich mir sage, ich bin Deutscher, ich wohne hier, ich möchte gern das Flair, das hebräische Flair rüberbringen. Das kann ich nur, wenn ich im Hebräerland wohne. In Israel geht nicht anders. Und das habe ich dann mit Absicht nicht getan. Ich habe dann andere Lieder gesungen. Gut, okay. Dann sagt er mir eines Tages, als ich dort Hebräisch gelernt habe in Israel, in Jerusalem, ich besuchte ihn wieder mal, wir haben uns dann oft unterhalten, und sagt er mir immer, ich muss jetzt weg. Lies doch was. Hier hast du was, ich bin nachher wieder zurück. Dann bekam ich etwas in die Hand, das heißt Jerusalem Perspective. Ein Heft von David Bivin. Ich mache auf, ich lese und habe gesagt, das war's. Halleluja. Musste so alt werden, ne? Bis ich dahinter kam. Was ist das? Jerusalem-Schule für synoptische Forschung. Ein schwerer Name. Bedeutet nichts anderes, als dass Juden, orthodoxe Juden, Akademiker, Wissenschaftler, mit Christen mit Akademikern, mit Sprachwissenschaftlern, theologischen Sprachwissenschaftlern, also wiedergeborenen Christen, zum allerersten Mal in der Geschichte gemeinsam an den Evangelien arbeiten. Versteht ihr, von der Sprache her, nicht von der Theologie her. Theologie ist eine Sache, kannst du vergessen. In der Bibel ist, was wir an Theologie rausholen, tragen wir meistens an Theologie erst rein. Wir müssen die Sprache verstehen. Sprache. Wenn du etwas nuancierst in dem, was du sagst, ein einfacher Satz, aber so wie du ihn ausdrückst, kann er das bedeuten, was du sagst, was du Wort für Wort sagst. Kann aber auch das Gegenteil sein, je nachdem, wie du es betonst. Ne? Sprache ist Sprache. Das hat mich so fasziniert. Ich habe sofort Kontakt aufgenommen und seitdem arbeiten wir zusammen. David Bevin, die Jerusalem-Schule. Ich habe die Herren alle kennengelernt. Damals lebten noch einige. Professor Flusser, sehr bekannt. Professor Safraï und so weiter. Und mit David bin ich inzwischen, wir sind ganz enge Freunde. Es ist eine wunderbare Sache, am Wort Gottes zu arbeiten. Da habe ich etwas gelernt. Ich singe ja gerne. Und wir haben ja jetzt so seit Jahren eine Tendenz in Deutschland und überall in der Welt mit dem Singen. Das macht mir eigentlich recht Spaß oder Freude, dass die Leute endlich mal wieder mehr singen. Es war eine Zeit lang sehr eingeschlafen, aber die machen Fußwaschung zur Hauptmahlzeit. Wenn ich in ein orientalisches Haus komme, damals, wir versetzen uns 2000 Jahre zurück, was sagt Jesus? Du hast mir die Füße nicht gewaschen. Ich habe es erlebt, wenn man, zum Beispiel Brasilien, wenn man so vom Feld kommt, mittags, es ist 40 Grad im Schatten, und dann setzt du dich hin und wäschst dir die Füße. Bist ein anderer Mensch. Das ist Fußwaschung. Und was? Jetzt brauchst du nichts mehr zu essen, oder? Ja. Mit dreckigen Füßen essen ist nichts. Nach dem Fußwaschen kommt das Essen. Und dann schmeckt es auch. Ich habe gelernt, die höchste Form der Anbetung, die höchste Form der Anbetung ist nicht ein Gebet, ist nicht ein Lied, ist das Studium des Wortes Gottes. Wenn du in einer Synagoge bist, so wie diesem Raum, das ist ja nun das Vorbild. Wir sind ja nicht, der Tempel ist ja nicht unser Vorbild, evangelikal. Wenn du in einer Synagoge bist, dann bist du ja aufgefordert, etwas zu sagen. Das ist ein Gottesdienst. Aber der Gottesdienst läuft ja so ab, dass man auch miteinander schnattert und sich, hey, wie war das Geschäft gestern? Hast du deine Aktien verkaufen können? Ne? Und all diese Sachen, das kommt dann vor. Ach, Schleime! Ne? Steht da auf und geht da rüber. Und der Synagoge. Neben der Synagoge gibt es einen kleinen Raum. Das ist hier Beit Knesset. Haus der Versammlung, Ort der Versammlung. Dann gibt es einen kleinen Raum, der heißt Beit HaMidrash. Das ist der Ort des Studiums. Dort wird studiert. Wenn ich jetzt in der Synagoge stehe und bete und mein Sohn kommt rein und sagt, Papa, es ist was Schlimmes passiert, komm her, dann kann ich ihm nicht sagen, siehst du nicht, dass ich jetzt gerade beim Beten bin? Was hat das zu sagen? Wenn ich bete, ist doch nicht viel. Das ist keine große Geschichte. Aber wenn ich da drin sitze, am Beit Midrash, mit dem Rabbi, und wir unterhalten uns über Worte der Schrift, dann ist die Shechinah, dann ist die Gegenwart Gottes da, dann ist Gott da, dann bete ich an, denn das, was Gott mir durch seine Tora durch seine Lehre zu sagen hat, das ist viel mehr, als ich ihm da zu sagen habe in der Synagoge, wenn ich bete. Okay? Haben wir begriffen. Ne? Das ist so ungeheuer wichtig, dass wir das begreifen, dass wir das als Christen merken. Wir haben ein Riesenproblem. Warum bekehren die Juden sich nicht? Wir sind so super drauf. Gott hat so viele Dinge in unserem Leben getan. Warum bekehren sich die Leute nicht auf der Straße? Warum nimmt man uns in unserer Gesellschaft so wenig wahr? Ich will euch was sagen. Ist ganz einfach. Weil wir genauso wie irgendeine Kirche so religiös sind. Das wollen die Leute nicht. Die Bibel lehrt uns etwas anderes. Die Bibel lehrt uns, dass wir normale Menschen sein sollen. Also, ich, und da komme ich auf das zurück, was ich vorhin sagen wollte, als ich im Haus meines Vaters war und mich entschieden hatte, eine sogenannte weltliche Karriere zu machen, was auch immer das gewesen wäre, dann tat ich das, weil mir das furchtbar auf den Geist gegangen war, wenn die Leute ankamen und das heilige Olivenöl, das tropfte hier so aus ihren Mundwinkeln raus. Ne? Das war schrecklich. Ne? Wir Kinder haben das nämlich beobachtet. Ich habe immer ganz vorne gesessen, immer erste Reihe. Damals gab es noch nicht ZDF und kein ARD und nichts. Ich saß ganz vorne, erste Reihe. Ich wollte sehen, was ist das für ein Typ? Und dann lernte ich zwei Typen kennen. Die einen, die mit einer völlig unnormalen Stimme gesprochen haben, hier. Aber da hinten konnten sie ganz normal reden. Ist das euch auch schon mal aufgefallen? Ja? Hier, boah, dann kommt das alles so, ne, mit. So. Und ich dachte, warum reden die da so komisch? Aber es ging mir ja nicht auch so. Nicht alleine so. Es ging auch anderen genauso. Dieses fromme Gehabe, das fromme Getue, das fromme Gerede, das ist mir sowas auf den Geist gegangen, dass ich gesagt habe, nee, ich habe meine Beziehung zu Gott, ich war wiedergeboren, war neugeboren, hatte meine Gemeinschaft mit dem Herrn, aber ich sagte mir, ich muss doch ganz normal sein. Ich kann mich doch nicht aus der Gesellschaft zurückziehen. Ich muss doch mit den Menschen sein, unter den Menschen sein. Und da hatte ich noch lange nicht begriffen, dass diese Worte, diese Ausdrücke, diese fantastischen Ausdrücke längst seit 3.000, 4.000 Jahren in der Bibel drin stehen. Unglaublich. Wir werden davon morgen hören. Morgen früh. Morgen Nachmittag. Ich lade euch herzlich dazu ein. Was für ein Reichtum in der Schrift. So. Dann lernte ich diese Brüder kennen und lernte, dass wir als, und zwar durch das Judentum, nicht das Judentum, das wir heute haben, es ist genauso abgeirrt wie das Christentum. Das Judentum der Zeit Jesu, das ist maßgebend, das ist vieles ganz anders, als wir uns das vorstellen. Leider ist vieles anders geworden durch die griechischen Einflüsse und so weiter. Platon, 500 Jahre lang hat Platon unsere Kirchenväter beherrscht. Und dann Aristoteles, bis in unsere heutige Zeit hinein. Und wir haben so vieles, was die Bibel uns sagt, gar nicht richtig drauf begriffen.
Was hat sich da so verändert? Kannst du das mal andeuten?
Ja. Der Israelit, wenn ich Jude sage, dann kann bei manchen Jude, die wollen Jesus nicht. Wenn ich Jude sage, dann meine ich das hebräische, israelitische Denken. Nur ein Satz. Der Israelit ist ein Praktiker. Er ist kein Theoretiker. Er hat eine Menge Theorie und er hat eine Menge Tiefgang. Der Grieche, und er ist dynamisch. Der Grieche ist so gesehen statisch ohne dass statisch jetzt etwas wirklich Statisches ist. Das ist nicht ganz so. Aber verglichen damit ist das statisch. Logik, Aristoteles, all diese Sachen. Platon war anders, er war auch riesig, hatte auch ein anderes Denken als Aristoteles. Beide unterscheiden sich sehr. Aber der Jude, für den Juden ist Leben Leben. Das ist eine Einheit. Eine Einheit. Wir sind eine Einheit. Ich bin eine Einheit. Mein Nefesh, meine Seele, mein Geist, mein Leib, das ist alles eine Einheit, gehört zusammen. Der Grieche, Geist, Seele, Leib. Sehr, sehr deutlich wird das in dem Buch von Watchman Nee. Da hat er das so übernommen. Typisch griechisches Denken. Und dann, da kommen verschiedene Leute ins Schlittern. Was ist denn das? War das jetzt mein Geist oder war das meine Emotion? Oder ist das sogar mein Fleisch? Ne? Machen wir es mal so. Ich habe ja da mein Konzept, aber man muss sich nicht unbedingt ans Konzept halten. Ne? Ist klar, das ist schon hebräisch. Ich will euch das an einem Beispiel mal klar machen. Aber ich will den Gedanken nicht verlieren. Warum wollen die Juden nicht? Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern? Gott versetzt den Adam, den Menschen, in eine Narkose. Ja? Und jetzt kommt ein gemeines, schlimmes Wort. Er klont ihn. Da klont er was. Was macht er? Er nimmt eine Saite. Das kann man beides übersetzen. Saite oder Rippe. Und dann baut er, das Wort heißt wirklich bauen. So wie man einen Stein auf den anderen nimmt. Ein Baumeister baut. Ne? Der nimmt so Backsteine, Steine, große Steine, baut. Und so baut er die Frau zusammen. Rabbinen haben gesagt, Gott schaute sich den Adam an und sagte, ich kann es noch besser. Wisst? Ja, Frau ist anders, ne? Guck mal, der Mensch hat, was hat der Mann? 1350 Gramm Gehirn und die Frau 1275 oder sowas. Aber das Gehirn der Frau ist windungsreicher. Die beiden Hälften sind besser miteinander verbunden und die intellektuelle Leistung ist gleich. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist so, einiges ist sehr interessant. Also kommen wir zurück zu dem, was mit Adam war. Gott versetzt ihn also in eine Narkose. Dann sagt er so, Junge, jetzt wach auf. Er wacht auf. Was sieht er? Eva, nee. Damals hieß sie noch nicht Eva, die hieß später erst Eva. Die schönste Frau der Welt. Stimmt's? Was? Ist, denke ich, anzunehmen. Ich sag mal bösartig, Urweib. Also Wahnsinn. Man darf nicht anfangen zu... Ja, gut. So, das war die Frau. Da sagt der Mann... War endlich diese, da ist es. Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Basar mi besari. Basar mi besari. Fleisch von meinem Fleisch. Basar ist Fleisch. Nicht Basar. Auf dem Basar kann man Fleisch kaufen. Das stimmt. Muss man aufpassen von den Fliegen. Ne? Aber Basar, das heißt Fleisch. Nun hat Basar dieselbe Wurzel wie ein ganz bedeutendes Wort. Basar. Wer war schon mal in Israel? Wer ist schon mal an Mevaseret vorbeigefahren? Von Tel Aviv nach Jerusalem ist 10 Kilometer vor Jerusalem Mevaseret, Mevaseret Zion. Mevaseret Zion. Das Wort Mevaseret heißt Botschafterin. Mevaser. Vaseret, das ist die Wurzel. Im Hebräischen gibt es immer drei Buchstaben für eine Wurzel. In der Regel. Es gibt auch Ausnahmen, zwei nur. Aber Mevaseret, Botschaft. Dieselbe Wurzel für Fleisch und für Botschaft. Was sagt dir das? Der schaut sich seine Frau an und sagt, what a message from God. Was ist das für eine Botschaft? Kann man sagen. Fleisch von meinem Fleisch. Aber da gibt es ein neutestamentliches Wort. Wie heißt das? Tick, tick. Ein neutestamentliches Wort mit Fleisch. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde Fleisch. Johannes Kapitel 1. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Das heißt also, das Wort wurde zu einer Botschaft. Das heißt also, ich muss nicht nur mir hier eine tolle Predigt, die ich dann erstmal vorm Spiegel und dann hier vortrage, die muss ich dann so richtig vortragen können. Nicht das muss ich können, sondern die Bibel meint, und das ist hebräisches Denken. Das, was ich sage, muss Fleisch sein. Ja? Das muss essbar sein, das muss Fleisch sein, tastbar. Jesus, das Wort Gottes, wie heißt es am Anfang? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter. Solange das nur Wort ist, ist das Schall. Ist das hörbar? Sind das Schallwellen? Vielleicht ist es geschrieben, aber es ist noch Distanz. Aber in dem Moment, wo Wort Fleisch wird, wo Wort zu einer wirklichen Botschaft wird, oder sagen wir mal, wo Wort Botschaft wird, da wird es Fleisch. Oder wo Wort Fleisch wird, da wird es richtige Botschaft. Das ist das Fantastische. Und das ist das bei Jesus gewesen. Zum Beispiel, das ist bei Jesus so wichtig. Da haben die Menschen ihm ins Auge geschaut. Und die haben das nie vergessen. Das war Botschaft. Der hat vielleicht gar nichts gesagt. Erinnert euch doch mal an diese Stelle, wo diese Pfaffen die Frau anschleppen auf den, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, auf den Vorhof vom Tempel. Da haben die einfach wieder das Gesetz, die Frau da hingebracht. Na, Lobby missachtet, die haben selber das Gesetz missachtet, indem sie das getan haben, denn du durftest ja nur mit einer gewissen Reinigung da hoch. So, schleppen sie die Frau an und da lesen wir, dass Jesus ihr die Frage stellt, Frau, hat dich keiner verurteilt? Sagt sie, nein, keiner, dann verurteile ich dich auch nicht. Aber die Art, und das ist Wort wird Fleisch, und das ist ja auch im Kapitel 7 desselben Briefes, da sehen wir, was das bedeutet. Wort wird Fleisch. Ne? Da konnte die Frau in Jesus an seinen Augen, an seiner Stimme, an seiner Stimmlage, an seinen Worten feststellen, wer Gott ist. Versteht ihr? So, da konnte die merken, hier, oh, ich kann kaum atmen. Redet jemand, der, ich kann nie mehr wieder sündigen. Das kann ich nicht mehr. Merkt ihr das? Das ist, wenn Wort Fleisch wird. Und so wimmelt es in der Heiligen Schrift. Im Neuen wie im Alten wie im Neuen Testament von Ausdrücken, deren Bedeutung uns in einer Tiefe erschlossen wird, wenn wir uns da mal mit beschäftigen. Das ist unglaublich. Da erlebst du, dass das, was Jesus damals verkündigt hat, das, was die Apostel verkündigt haben. Und jetzt kommt ein sensationeller Satz, der ist vielleicht revolutionär, was die Pharisäer verkündigt haben, denn das war fast dasselbe wie Jesus. Ich habe hier ein Buch, Meet the Rabbis, das ist ein Freund von mir, der hat das herausgegeben. Und der hat dort eine Reihe von Beispielen angeführt aus der Zeit um Jesus herum, wo Rabbinen damals Worte gesagt haben, die Jesus ganz ähnlich gesagt hat. Eine ganze Menge. Also das, was Jesus gesagt hat, das haben die Pharisäer auch gesagt. Nur da war ein kleiner Unterschied, das lesen wir. Er war das Wort war Fleisch geworden. Da war Power dahinter, da war Heiliger Geist dahinter. Und das war wunderbar, das ist etwas völlig anderes gewesen. Wenn er geredet hat, da haben die Leute den Mund offen gemacht, aufgemacht und haben zu essen vergessen. Die haben nicht auf die Uhr geguckt. Ich meine, gut, damals gab es die Rolex noch nicht, aber das war schon großartig, was damals passierte, weil er Fleisch wurde. Man fasste ihn an und wurde gesund. Bah. Ist das nicht schön? So ist das Evangelium. Das ist doch nicht etwas, was wir hier verrühren müssen. Wir kommen dann Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst und dann werden all die Sachen vertieft, die wir schon seit 20, 30, 40 Jahren kennen. Und wenn man richtig nachprüft, ist es nicht mehr als ein bisschen Sonntagsschulwissen. Und daran leidet die Gemeinde, die Freikirche, genauso wie alle anderen Kirchen sowieso. Solltet ihr derselben Meinung sein, könnt ihr auch schon mal ein hebräisches Wort sprechen, das heißt Amen. Okay, würde mir helfen vielleicht, muss nicht sein. Aber ich sag mal so, wenn wir uns mit dem Worte Gottes richtig gründlich beschäftigen, dann hat das seinen Niederschlag auf unser Leben und auf die Art und Weise, wie wir dann mit Menschen umgehen. Hey, ich habe jetzt nur noch, ich treffe dich zum ersten Mal im Leben in der Straßenbahn und ich habe den Drang, dir zu sagen, du, wenn du dich nicht bekehrst und den Glimmstängel wegwirfst, dann kommst du in der Hölle. Bekehr dich zu Jesus. Jesus macht dich frei. Das macht riesen Eindruck bei mir, wenn ich so spreche. Und ich mache am nächsten Sonntag ein riesen Zeugnis draus. Der Mann will von sowas nie mehr was wissen. Wenn wir auf der Straße stehen, sagen wir mal in Köln oder in Aachen oder wer weiß, ich habe ja in Aachen gewohnt. Bis vor 5 Jahren habe ich in Aachen gewohnt, nachdem ich von Brasilien zurückgekommen war. Und jetzt wohne ich bei Celle, da wo man so schön Deutsch spricht. Da ist jetzt alles überschwemmt. Südzellische Seenplatte, könnte man fast sagen. Und wenn man dann so auf der Straße stand und den Leuten da so gepredigt hat, ich habe das manchmal ich habe mich dann immer versucht, in die Leute hineinzudenken. Auch in Freiburg war ich manchmal auf der Straße und in anderen Städten, ach, wer weiß wie vielen Städten, was wir da manchmal den Leuten alles gesagt haben. Bin oft nach Hause gegangen, habe mich geschämt. Da gab es Menschen, die haben dich dann angesprochen, die wollten dann diskutieren und du wolltest unbedingt sehr gut sein und wolltest natürlich das letzte Argument haben und dann, jetzt sind sie. Ah, lass doch. Mach es doch wie eine Ampel. Lass ihn doch fahren. Es ist der schönste Nachmittag, den er hat. Dann er gewinnt im Kampf an der Ampel. Ist fantastisch. Mach das auch so, wenn du diskutierst mit Menschen über Jesus. Gib ihnen eine Chance. Hör dir alles an, was sie sagen. Und die holen so viel raus und die holen so viel raus und so viel raus. Und. Ich habe jetzt einen Nachbar heute Morgen angerufen, der liegt im Krankenhaus. Wir kennen uns ja noch nicht so sehr lange. Und dann, der hatte eine Hüfte, linke Hüfte hat er eingesetzt bekommen, wieder, das zweite Mal. Das erste Mal hat nicht so gut hingehauen, das hat nur 1,5 Jahre gehalten. Und jetzt fragt er mich, als ich ihn im Krankenhaus besuchte, vor 7 Wochen, da fragt er mich, Horst, wie ist das? Wenn man so im Bett liegt, im Krankenhaus, dann denkt man über Gott nach. Und dann betet man auch. Wie kommt das? Ich habe auf diesen Moment gewartet, konnte ihm einiges sagen. Heute habe ich ihn wieder angerufen. Gestern hat mir seine Frau seine Telefonnummer gebracht. Er kam am Wochenende ins Krankenhaus nochmal und wurde vorgestern operiert. Dann fing plötzlich seine Frau ganz von alleine über das anzusprechen, was den Glauben betrifft und was wichtig ist. Ist das nicht besser? Die Frau ist offen, der Mann ist offen. Die gehören im Motorradclub an. Harzteufel. Oh, du musst das sofort runtermachen von deiner Jacke. Mensch, so gehst du doch in die Hölle. Wie ist das denn, wenn du... Ja, gemach. Ist alles wahr. Oder vielleicht auch nicht. Aber Jesus war doch anders. Hat Jesus einem Menschen gesagt, hör mal, du bist ein Dieb, bekenn mal deine Sünde? Hat er das gemacht? Du hast das Finanzamt betrogen? Wer hat das schon mal gemacht? Schlecht, ne? Also wenn ich in der Versammlung frage, wer ist ein Ehebrecher, bleiben alle Hände unten. Wenn ich sage, wer hat das Finanzamt betrogen, bleiben auch alle Hände unten. Dann gibt es noch ein paar andere Fragen. Richtig, weil wir da alle, da sind wir doch alle in einem Boot, ne? Gut. Ja. Und ich finde, Jesus hat, und das ist das Fantastische bei Jesus. Der hat dem Typ da auf dem Baum überhaupt nichts gesagt. Der hat gesagt, ich will bei dir essen. Weißt du, was das bedeutete? Ich sehe den da in Jericho, ich bin durch Jericho gefahren, in der Zeit ungefähr, wo das Pessach ist, Passafest. Und da habe ich gesehen, dieser Baum hatte ja gar keine Blätter, dieser Maulbeerfeigenbaum. Also hat er sich darauf begeben, so wie die Bibel es sagt, er wollte sehen, wer Jesus ist, ohne Blätter. Okay, ich hatte nämlich mal eine Predigt gehört. Von jemand, der sagte, der wollte sich da oben auch noch verstecken, hinter den Blättern. Ist ein schöner allegorischer Gedanke, ist alles klar, gut, für eine Predigt ist das okay. Ist aber nicht ganz so richtig. Aber jetzt stellt euch mal vor, den kennen sie, der Typ kommt runter, Jesus geht mit ihm, Jericho ist ja nicht so sehr groß. Und wie lange dauert's? Wer fängt an zu sprechen? Jesus sagt ihm, na, Junge, lange dauert es noch. Hast du nicht mehr was zu bekennen? Hast du nicht was auszuladen? Willst du nicht bei mir in eine Seelsorge kommen? Willst du nicht so richtig tief rausholen, alles, was du getan hast, das immer so, ne, richtig? Was? Der geht mit Jesus. Es steht ja nicht geschrieben, was Jesus da gesprochen hat mit ihm. Aber eins ist sicher. Jesus hat nicht seinen Finger öffentlich vor anderen auf die Wunde gelegt. Als Jesus mit ihm ging, da war die Herrlichkeit Gottes plötzlich da. Wir nehmen das Wort nochmal. Wie heißt es? Wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Und da wurde er getroffen. Und dann sagt er, ich gebe die Hälfte meiner Güter den Armen und von dem Rest bezahle ich alle vielfältig, die ich betrogen habe. Mann, das war Aufräumen. Ne? Das war Bekehrung. Kannst du wohl Amen sagen dazu. Ne? Das war richtig Bekehrung. Aufräumen. Aufräumarbeit. So, dieser Mann hatte Buße getan. Dieser Mann war umgekehrt. Genau das ist es. Jesus hat den Sündern in seiner Straße, in seiner Stadt, den Dieben, Huren, Ehebrechern, Schuften, Betrügern, das sogenannte Amha-Aretz, das einfache Volk, da hat er denen das nicht gesagt. Aber er hat den frommen Typen, die anderen Vorschriften machten, anständig, ne, das Fell geschrubbt und hat gesagt, müsst euch nicht einbilden, dass ihr, so ähnlich wie Johannes hat er geredet. Dabei ist auch wichtig, wenn wir sagen, das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit, ist ein zweites Wort. Herrlichkeit. Was ist das Herrlichkeit? Halleluja! Ne? So Kanarienvögelchen oder so schön zwitschern. Herrlichkeit. Tolles Gefühl hier drin, alles so fein, wunderbar. Herrlichkeit heißt Kavod. Kennt ihr das Wort Ikabod? Ikabod. Da starb die Frau von diesem einen Priester, von dem Sohn des Eli, als sie ein Kind gebar. Sie hörte die Nachricht davon, dass ihr Mann im Kampf gegen die Philister als Priester ums Leben gekommen war. Und jetzt wurde ihr Kind geboren und sie nannte dieses Kind Ikabod. I, das heißt nicht oder keine Herrlichkeit. Kabod. Kabod, Kaved heißt die Leber. Das ist das größte, schwerste Organ. Herrlichkeit heißt Gewicht. Gewicht. Die Herrlichkeit. Wir sahen, wenn es im Johannesevangelium geschrieben steht, wir sahen seine Herrlichkeit, dann heißt es, wir haben erlebt, dass der Mann Gewicht hatte. Sein Wort war Gewicht. Das waren nicht so flapsige Worte, die so im Kabarett so einfach gesagt wurden. Beim Politikern hast du das ja auch oft, ne, dass die da so Wortspiele machen. Jesus hat nicht mit dem Wort gespielt. Aber das, was er sagte, das hatte Gewicht. Und wenn das hineinkam ins Herz, dann hat es einen Ruck gegeben. Das hat eine, sagen wir mal, eine Reaktion ausgelöst. Und ich sage mir, ich bin Gott dankbar, dass ich gläubige Eltern hatte. Ich bin Gott dankbar, dass ich all das so miterlebt habe, wie viele Kinder gläubiger Eltern das so erleben. Gott in seiner Gnade hat sich meiner erbarmt und hat mich gerettet. Ich hatte damals, als ich dann, bist ja so ein Kind gläubiger Eltern, das geht ja auch durch Höhen und Tiefen. Du musst dir vorstellen, ich habe mal in der zweiten Reihe gesessen, das war mein Verhängnis. Ich saß dort und hier vorne saß die Frau vom Ältesten. Und das waren ja nicht solche Stühle, sondern das waren Stühle mit so einer Durchreiche. Und ich hatte ja unterwegs da so Reißzwecken gefunden. Und beim Beten war es ja passiert, dass diese junge Dame dann weiter nach vorne rutschte. Die war 3 Jahre älter als ich damals. Ich war damals, wie alt war ich? 16. Und dann habe ich gedacht, na machen wir doch mal was. Ne? Tun wir das doch mal dahin. Boah, klar, war Leben, ne? Ist richtig. Ich finde das heute noch immer nicht schlimm. Nö, wieso? Wieso ist das schlimm? Der hat sich doch nicht draufgesetzt. Aber, nun, wir waren ja beim Beten. Jetzt frage ich mich damals, ich weiß ja nicht, wie es heute ist, bei euch, damals haben die Leute alle die Augen zugemacht. Köpfe runter und dann dem Herrn was vorgejammert. Ist egal, okay. Nun war das aber, da war eine Ausnahme. Da war eine Ausnahme. Die Schwiegermutter von dieser jungen Frau hatte ihre Augen auf mich gerichtet und auf mein Tun. Das war verhängnisvoll. Obwohl sie nun, ja, sie, die zwei hatten ein gutes Verhältnis. Obwohl sie nicht sich draufgesetzt hatte, gab es zu einem furchtbaren Eklat. Denn diese Frau sagte mir dann, das sage ich morgen deinem Vater. Das sagte sie meinem Vater. Und der hat mir dann auch, naja, okay. Ich habe dann einen riesen Rabatz gemacht, weil mir das schrecklich in meiner Seele wehtat. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr in Gottesdienst. Ich weiß nicht, dass der liebe Heiland so gnädig war und hat mich durch alles hindurchgetragen. Ich habe die Philosophen gelesen, den Platon. Dann bekam ich eine intime Freundschaft zu Nietzsche. Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Sein Papa war ja auch Pastor. Und habt ihr schon mal gelesen, was er alles Schönes über Jesus sagt? Mit der Kirche wollte er nichts zu tun haben, genauso wie Voltaire. Aber weil diese Leute gegen die Kirche waren, deswegen waren sie Atheisten. Und ich fand den Nietzsche ja so toll und dann las ich ihn. Und Auslöser war dann, ich wollte ja endlich mal mich von diesem Ganzen befreien und loskommen von dem ganzen frommen Kram. Ich habe mir gesagt, das sind doch keine Gläubige. Das ist doch keine gläubige Frau, die so wie eine Furie auf mich losgeht, dass noch nichts passiert. Und ich weiß noch, die Marianne, die hätte gelacht. Die Marianne hätte gelacht, wenn wir hätten viel Spaß gehabt. Aber das darf man ja nicht. Von wegen, das ist ein normaler Saal. Und ja, Haus Gottes hat man damals gesagt. Ja, darf man nicht. Ich bin ein Haus Gottes. So, und dann war ich auf der Suche, danach eine Begründung zu finden. Es gibt keinen Gott. Las im Zarathustra, dass wir den alten Gott gründlich tot gemacht haben. Das sagt er ja einige Male. Und dann kommt mir die Erleuchtung. Ich sage, du spinnst doch. Du bist auch nicht das losgeworden, dass Gott lebt. Sonst würdest du sowas nicht schreiben. Niemals würdest du sowas schreiben. Denn wenn es keinen Gott gibt, ich weiß ja, wenn etwas nicht ist, stört doch keinen, juckt doch nicht. Also habe ich das Buch genommen, an die Wand gepfeffert. Halbes Jahr später habe ich dann mein Leben dem Herrn geschenkt. So, es ist ein Wunder gewesen, dass das so passierte, denn ich habe eine Menge erlebt. Und ich leide mit allen Eltern mit, deren Kinder nicht gläubig sind. Aber ich leide auch mit allen Kindern mit, die nie mehr eine Versammlung der Gläubigen betreten wollen. Versteht ihr? Mir tut das leid. Wie manche Kinder, die vielleicht schon mit 13, 14 durch den Heiligen Geist ergriffen waren. Gott hat zu ihnen geredet. Eines Tages, dann gab es dieses und jenes Erlebnis. Da müssen wir zurück. Und unser Herz muss sich zu unseren Kindern bekehren. Das ist das letzte Anliegen Gottes im Alten Bund, bei Maleachi. Dass sich die Herzen der Väter zu den Kindern bekehren, damit sich die Herzen der Kinder zu den Vätern bekehren. Und deswegen sage ich mir, ich habe herausgefunden, dass die Beschäftigung mit diesen Hintergründen mir eine neue Dimension der Erlösung gezeigt hat. Der Vergebung, der Größe meines Gottes. Ich hatte manchmal, ja, ihr kennt das ja alle aus der Tradition, von der Tradition her, hatte ich manchmal so gewisse Probleme mit Gott. Wird er mir das vergeben? Jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Ah, kennt ihr das? Und dann kommen die Zweifel und dann, ach du liebe Zeit, und du hörst diese das Rumpeln der alten Badwickelmaschine aus dem Keller. Das Ding hat einen riesen Bart und es ändert sich nichts. Ich kenne das. Dann habe ich erlebt, wie der Herr mir immer wieder, und das erlebe ich immer wieder neu, wenn ich mich mit dem Worte Gottes beschäftige und sein Wort lese und studiere, wie das Wasser ist, wie es reinigt, wie es mich befreit, wie es mich losmacht von vielen Dingen. Bin ich so glücklich drüber. So, und da will ich euch mal was sagen. Wir sind ja hier zusammengekommen, um über diese hebräischen Hintergründe zu sprechen. Ich kannte sie damals noch nicht, als ich 1902, also einiges schon, aber nicht viel. Aber ich hatte meine Bibel viele Male durchgelesen und vor allen Dingen auch die Propheten gut gekannt und kenne sie noch natürlich sicherlich. Und dann bin ich in Santiago de Chile und gehe in ein Geschäft rein, sage zu meiner Frau mit den Kindern, wir haben 5 Kinder, sage ich, bleib noch ein bisschen, warte mal, ich komme gleich. Ich muss hier mal reingehen. Gucke, hinterm Tresen steht ein Jude. Der hatte eine Kippa auf. Schwarz gekleidet, dem gehörte der Laden. Ich will euch was sagen. Ich trage eine Kippa nur in der Synagoge, wenn ich in eine Synagoge gehe und in Yad Vashem und an den Orten, wo es für Juden vorgeschrieben ist, dass sie eine Kippa tragen. Ich trage keine Kippa. Diese heiligen Dinge der Juden, Gebetsmantel, Schofarhorn, all das erwartet kein Jude von mir. Es ist für sie ein Anstoß, wenn ich das mache. Ich bin Christ. Kein Jude erwartet von mir, dass ich einen Kiddusch am Freitagabend sage und damit den Sabbat beginne. Das erwarten die nicht von mir. Ich habe mit vielen Juden gesprochen, orthodoxen Juden und so weiter. Das verletzt sie. Das verletzt die Juden. Vorsicht, Vorsicht, bei aller Liebe. Ihr kennt das Klammern, ne? Manche Mütter klammern ihre Kinder, manche Christen klammern ihre Juden. So dann eines, dann stehe ich da so in Santiago. Das war's. Das ist leider so. Und ich stehe in Santiago in dem Geschäft und fange mit dem Mann an zu reden. Und kommt ein kleiner Mann rein. Also für mich war er kleiner als ich, ne? Und auch schwarzer Hut, weißes Hemd, schwarzer Anzug. Und wir fangen miteinander. Ja, ich weiß nicht, wie wir angefangen haben. Und dann gucke ich auf die Uhr. Halbe Stunde ist rum. Du weißt, wie das ist, ne? Du stehst da mit den Kindern und was hat er jetzt schon wieder? Und dann kriege ich ein schlechtes Gewissen und ich sage zu meinem Herrn Weintraub, Jakob Weintraub, so hieß er, ich muss jetzt schnell zu meiner Frau zurück und zu den Kindern, die warten draußen. Wir haben uns über Gottes Wort unterhalten, über Mose, über Jesaja, über all diese Dinge. Und ich habe ihm nichts gesagt, dass er sich bekehren soll. Er wusste ja, dass ich Christ bin. Am Schluss sage ich ihm auf Wiedersehen, ich muss gehen. Der hat nicht so gemacht. Weißt du, was der machte? Reich mir mal die Hand. So, pass auf, dann macht er so. Ich gucke, der guckt. Guckt mich einmal an, guckt mich zweimal an. Dann sagt er, naja, ich hoffe, dass ich das erste Mal einen aufrichtigen Christen getroffen habe. Shalom. Versteht ihr? Zurückhaltung, vorsichtig sein. Wer die Bibel nicht kennt, soll mit einem Juden nicht sprechen. Der kennt die Bibel. Ich bin in Toronto. Und wenn ich in Toronto bin, da habe ich ein schönes Geschäft, da gibt es tolle Literatur in der Eglinton Avenue, das ist das jüdische Viertel dort. Und dort ist ein Herr Israel und der ist natürlich Jude. Und da gehe ich dann hin, kaufe mir dann Bücher. Und nun fragte ich ihn, sagen Sie mal, haben Sie das und das Buch? Warum wollen Sie das haben? Naja, er merkte, dass ich Christ bin. Merken Sie sofort. Die Art, wie ich spreche. Gleich, klar. Ja, sage ich, ich mache Studien, ich brauche das für mein Studium. Okay. Naja, dann unterhielten wir uns. Wir unterhielten uns eine halbe Stunde, meine Frau war nicht mit dabei. So war eine super Zeit mit dem Mann. Am Schluss sagt er mir, sagen Sie mal, Herr Krüger, wir hatten die Namen ausgetauscht, sagen Sie mal, Herr Krüger, haben Sie nicht schon mal, und das war sehr außergewöhnlich, ganz, ganz außergewöhnlich, haben Sie nicht schon mal dran gedacht, vielleicht Proselyt zu werden? Dann gucke ich ihn an, dann habe ich ihm gesagt, nee. Sie wissen doch, ich bin anbetender Heide und ich halte die noachitischen Gebote. Boah, sagt er, da kennen Sie sich aber aus. Weißt du, wenn ich Heide bin und halte mich daran, dass ich keinen Menschen umbringe, keinen Götzendienst tue, keinen Ehebruch begehe, das war das Ursprüngliche, die drei. Und wir haben sowas Ähnliches bei den Aposteln. In Apostelgeschichte 15. Und dann sind in der Zwischenzeit, in den letzten Jahrhunderten, drei, vier Jahrhunderten sind noch vier dazugekommen, sind sieben jetzt inzwischen. Wenn ich das halte, dann bin ich ein gerechter Heide. Ein Zadik. Das heißt, ich gehe in die zukünftige Welt hinein, genau wie ein Jude, der sich an alle Vorschriften des Mose hält. Habt ihr das gewusst? Ja. Das ist es. Im Hebräischen lautet es, kein Blut, kein Götzendienst und kein Ehebruch. Blut, eigentlich heißt das Blute. Denn wisst ihr was, das habe ich erst gelernt. Ich wusste das nicht. Das Blut deines Bruders Abel schreit zu mir von der Erde. Dort steht geschrieben, die Blute deines Bruders Abels. Folglich heißt es im Hebräischen, die Blute heißt immer Mord. Die Blute, Blut, Blutvergießen. Versteht ihr? So, und dann, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und deswegen verstehen wir auch, warum der Apostel Paulus im Brief an die Galater, im Brief an die Römer, deutlich macht, aber vor allen Dingen im Brief an die Galater, so deutlich macht, dass es nicht darauf ankommt, wenn ich ein Heide bin, dass ich mich beschneiden lasse, dass ich den Sabbat halte und dass ich die Speisegesetze beobachte. Kein Jude erwartet von mir, dass ich den Sabbat halte. Wusstet ihr das? Nein, Kein Jude. Wenn ich in Israel bin, genieße ich das, wie die den Sabbat halten. Toll. Wir waren jetzt dort mit drei Brüdern von Brasilien. Habe ich eine Reise mit denen gemacht, das ist ein Bibelschullehrer. Dann habe ich ihnen manches gezeigt. Wir sind da, es war im November, es war noch relativ früh, es war so gegen 3:30, 4 Uhr. Und da war noch alles, es wimmelte und wimmelte in Mahane Yehuda. Dort war, wo dieser Markt ist. Und dann gingen wir weiter. Und plötzlich ebbte der Verkehr so ab. Da waren auf der Straße ein paar Kehrmännchen, die haben noch schnell alles sauber gekehrt und jetzt war Schabbes. Schluss aus. Wah, genieße ich. Super. Und dann am Sabbat alles Ruhe. Keine Autos oder nur ganz wenige, jedenfalls. So, der Sabbat ist ein Element, ein ausdrückliches Element. Auch wenn es in den 10 Geboten steht, die für uns verpflichtend sind. Und auch, obwohl es in Kapitel 2 steht, das von Mose, erste Buch Mose. Das erste, was Gott heiligte, war der Sabbat, ne? Der siebte Tag, ist klar. Aber der Sabbat an sich, so wie er von den Juden gefeiert wird, ist ein Element des Bundes Gottes mit den Juden. Zur Zeit der Apostel konnten die Christen aus den Heiden gar keinen Sabbat halten. Der Sabbat war nur den Juden erlaubt durch ein spezielles Dekret des Kaisers von Rom, des Imperators, des Cäsar. Die Christen haben den Tag des Herrn gehalten. Wann begann der? Der begann nach dem Sabbat, am Abend. Lesen wir bei Paulus, wo der Mann aus dem Fenster fällt. Ne? Das ist die Geschichte. Aber wir können Gott danken, dass wir den Sonntag haben. Und ich möchte jeden davon abraten. Ich habe eine Studie geschrieben, ist noch nicht ganz fertig, über den Sabbat und über den Sonntag. Wir haben leider fast keine Literatur über den Sonntag. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Leute wissen gar nicht, was ein Sonntag ist. Schade eigentlich. Und ehe wir den Sabbat halten, sollten wir wissen, was der Sonntag ist. Und ehe wir den Sonntag halten, sollten wir wissen, was der Sabbat ist. Also das ist ein Element des Bundes Gottes mit seinem eigenen Volk Israel. Und das ist ein ganz besonderes Element. So, das ist ganz wichtig, dass wir das betrachten, dass wir das sehen. Wir können ja darauf nochmal zurückkommen, morgen. Und das zweite Element, das ist die Beschneidung. Paulus sagt, hör mal, Beschneidung des Herzens ist für euch Heiden wichtig. Beschneidung ist eine Sache, die die Juden angeht. Und genauso mit dem Essen. Kaschut, die Speisegesetze, die jüdischen Speisegesetze, die sind ja ziemlich kompliziert. Ne? Ich hatte jetzt einen Freund, einen Juden aus der Nähe von Tel Aviv. Übrigens war es bitterkalt in den letzten Tagen. Und dem sind die, da in seinem Dorf, sind die ganzen Wasserleitungen geplatzt durch den Frost. Ja, überall war schlimm. Es fehlt aber Wasser im See Genezareth. So. Und der Dani, dann sagte ich ihm, Dani, hör mal, du, wie ist das? Willst du koscher essen? Ich habe nicht 2 Kühlschränke. Und dann sagt er, er ist ja ein normaler, so liberaler Jude. Ne? Kennt seine Bibel sehr gut, ein ganz hervorragender Leiter, Reiseleiter, einer der besten, den ich überhaupt kenne. Ganz toll. Dani Walter? Ah, ist doch klar, gut. Dani, so, war er bei mir. Wir sind gute Freunde. Und dann haben wir Mittag gegessen und er war so glücklich, Hähnchen zu bekommen und so weiter. Ich sage, es ist nicht ganz koscher. Okay, was will ich damit sagen? Wenn wir die Speisegesetze betrachten, der Juden, so sind die Speisegesetze das die eigentliche Barriere, warum das Evangelium von den Juden so spärlich zu den Heiden gekommen ist und warum Paulus derjenige war, der das Evangelium zu den Heiden brachte. Muss ja euch vorstellen, ich habe es in meinen Büchern da niedergelegt, ich habe da zwei Bücher von mir, das eine ist die Decke, eine Auslegung über Römer 9 bis 11. Es zeigt auch die Versäumnisse der Juden auf, warum es nicht dazu gekommen ist, dass die Juden den Befehl Jesu so ausgeführt haben, wie sie ihn ausführen sollten. Das hat mit Jona auch, das hat mit einigen Dingen zu tun. Und dann habe ich noch ein Buch geschrieben über Gesetz und Gesetzlichkeit, Freiheit und Schrankenlosigkeit. Und dann ist da noch ein Buch von meinem Freund Bivin. Paul hat es gelesen. Was hat Jesus wirklich gesagt? Ein ganz hervorragendes Buch. Das nächste ist bereits übersetzt, aber ich habe noch keinen Verlag gefunden. So, wenn jetzt Petrus in Joppe dreimal dasselbe Gesicht hat, was Gott gereinigt hat, das nenne du nicht unrein. Überleg dir mal, wie tief war dieser Mann in seiner Tradition gefangen? Dass das nicht ausreichte, selber nachzudenken, als diese drei Männer da unten standen, ausgesandt von Cornelius, der Soldat und so weiter, und sagten, hör mal, Petrus, Simon ist hier nicht ein Simon Petrus, der soll nach Caesarea kommen. Zwei Tage Reise, anderthalb Tage Reise, soll nach Caesarea kommen und der wird uns da Worte sagen. Und da denkt der Petrus nicht darüber nach und sagt, oh ja, Halleluja, ich hatte ja diese Vision, einmal, zweimal, dreimal. Klar, Halleluja, ich gehe doch. Nein, da sagt ihm der Geist, da unten stehen Leute, die wollen, dass du mitgehst. Geh mit, Junge. Geh mit. Warum? Wenn ein Jude zu einem Heiden ins Haus ging, was gab's da? Ochel, Essen. Da gab's was zu essen und zu trinken. Und das war problematisch. Denn wenn er Milch trinken wollte, musste er selbst dabei sein, zur Zeit Jesu schon, zugucken, wie der gemolken hat, wie der die Kuh gemolken hat. Muss er dabei sein. Dann war das koscher. Wenn der Heide, wenn der Jude dabei steht und zuguckt, wie der Mann die Kuh melkt, okay. Honig ist koscher. Honig kann man essen. Aber andere Sachen, schwierig. Also, folglich kommt er nach Jerusalem. Was passiert? Er trifft auf der Straße ein Vorstandsmitglied. Was sagt ihm das Vorstandsmitglied? Ah, schön, Petrus, dass wir dich wiedersehen. Wo warst du letztes Wochenende? Letztes Wochenende, da war ich in Caesarea. Du warst bei einem Heiden im Haus, bei einem römischen Offizier. Aber heute Abend ist Vorstandssitzung. Du sollst kommen, du musst dich da verantworten. Versteht ihr? Das ist die Problematik der jüdischen Gesetzlichkeit. Diese Problematik hat Jesus zwar gesehen, er hat sie nicht ausgeschaltet, aber er hat, und das ist heute Abend schon zu spät, da können wir nicht mehr drauf kommen, das machen wir morgen. Da hat Jesus spezielle Worte dazu gesagt, damit die Leute von Israel ausgehend das Evangelium in die ganze Welt hineintragen. Das war eine Revolution. Ihr glaubt nicht, was das bedeutete. Wenn du heute Jude werden willst, das ist gerade so, wie sollte ich Ich habe früher Hochsprung gemacht, Leichtathletik und ziemlich hoch gesprungen und noch mit dem Straddle damals. Das war damals halt 20 Zentimeter niedriger, als man heute springen würde. Das war gerade so, wie wenn ich 2,40 Meter überspringen sollte. Valérie Brummel hat das toll gemacht, der war mal damals der Russe, der war super. Aber konnte ich nie das Wasser reichen. Ich war damals auch wesentlich weniger Luft verdrängt und so. Ja, so hoch sind die Barrieren für einen Juden, für einen Heiden, um Proselyt zu werden, um Jude zu werden. Das ist ungeheuer schwer. Du hast da mit riesigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Da musst du ganz, ganz schwer. Und deswegen ist es auch so schwer gewesen für Petrus und die anderen, unter den Heiden das Evangelium zu verkündigen. Und da fand sich ausgerechnet der Pharisäer Paulus, der das in einer ganz hervorragenden Art und Weise getan hat. Und er kannte die Kulturen. Kultur der Römer, Kultur der Griechen, Kultur der Juden. Er war in Jerusalem lange aufgewachsen. Er hatte bei dem berühmtesten Lehrer der damaligen Zeit, einer der größten ohnehin, gelernt. Der hatte über 1000 Schüler, der Gamaliel. Dann hatte er ja in Tarsus gelebt. Er konnte Griechisch, er konnte Hebräisch. Er kannte die Kultur und der hatte halt ein großes Herz. Und die Pharisäer hatten, das will ich euch morgen sagen, ein großes Herz. Anders als die Sadduzäer. Die Sadduzäer hatten ein ganz kleines Herz, aber die Pharisäer hatten ein Riesenherz. So, jetzt habe ich euch mal so einen Gang, typischen postmodernen Gang durch einen jüdischen, hebräischen Garten gemacht. Aber da sind ein paar Sachen, die ganz, ganz wichtig sind, wenn ihr gut aufgepasst habt. Das Evangelium von Jesus Christus ist nicht eine Erfindung von Luther. Und ist auch nicht eine Erfindung der Europäer. Sondern das Evangelium von Jesus Christus ist in einem jüdischen Herzen gewesen. Oder in jüdischen Herzen gewesen. Und das ist so zu uns gekommen, Paulus und andere. Jesus selbst ist nie, wir lesen es jedenfalls nicht, in einem heidnischen Haus gewesen. Er ist ja mal in die Gegend von Tyrus gegangen, für eine absolut nur kurze Zeit. Aber er war immer unter den Juden eigentlich. Aber er hat, wie ich es schon sagte, Worte hinterlassen, die den Jüngern den Weg wiesen, dass sie zu den Heiden zu gehen hatten. Und das Evangelium von Jesus Christus ist wirklich eine freimachende, erlösende Botschaft unter einem hebräischen Aspekt. Das griechische Denken zwängt uns ein in eine dunkle Höhle. Das griechische Denken ist ein Gefängnis. Als ich damals Platon las, und ich hatte ja die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen, ich war damals 17, 18, als ich damals Platon las, dachte ich, Mensch, der hat ja tolle Gedanken. Komisch, dass dieser Mann schon damals im 5. Jahrhundert, in derselben Zeit, als auch die Juden ihre hohe Zeit hatten, lehrmäßig gesehen, dieser Mann, der ist ja großartig. Christliche Gedanken, da wusste ich das noch nicht. Da hatte ich da noch nicht den Durchblick. Ich fand das Christentum bestätigt bei Platon, einem Philosophen, der um 480 und dann weniger vor Jesus lebte. Sein Schüler war ja Aristoteles. So. Und dass dieser Mann gesagt hat, mein Geist lebt in meinem Leib wie ein Mensch in einer dunklen Höhle und wartet darauf, dass er rauskommt und so weiter. Seht ihr? Das ist griechisch. Und das ist bedrückend. Wenn das Evangelium das ist, dann wundere ich mich nicht, dass so viele Menschen in unserem Land, die gläubig sind, die Christen sind, so bedrückt sind, weil sie nicht die freimachende Kraft des Evangeliums in Jesus Christus vor dem Hintergrund der Wahrheit, der Bibel, des hebräischen Denkens, des israelitischen Denkens erlebt haben. Amen.